NDR Info. Kita, Schule, Uni. Der Bildungsreport.
Ist die demokratische Ordnung in Gefahr?
Solche demokratische Ordnung braucht außerordentliche Geduld im Zuhören und außerordentliche Anstrengung, sich gegenseitig zu verstehen. Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Bald 50 Jahre ist die berühmte Regierungserklärung des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt her. Es scheint an der Zeit, sich wieder zurückzubesinnen auf die gesellschaftlichen Grundlagen der Demokratie. Wir wollen uns heute, gut einen Monat nach der Bundestagswahl, deshalb mit politischer Bildung befassen, hier im Bildungsreport auf NDR Info. Am Mikrofon begrüßt Sie Corinna Hennig. Demokratiepädagogik in der Schule. Wie geht das? Ganz besonders an sozialen Brennpunkten. Wir stellen das Bildungsprogramm Dialog macht Schule vor. Und Abstimmungen und Selbstbestimmung schon im Kleinkindalter, wie Kindergärten zur Wiege der Demokratie werden wollen. Außerdem die neue Erzieherausbildung Leit, wie Mecklenburg-Vorpommern gegen den Fachkräftemangel in Kindertagesstätten vorgeht. Zunächst aber ins Klassenzimmer. Wenn es um die Nutzung digitaler Medien an Schulen geht, gilt Deutschland als Entwicklungsland. Deshalb hat Bundesbildungsministerin Wanka vor rund einem Jahr den Digitalpakt angekündigt. Mit 5 Milliarden Euro sollen die Schulen bundesweit fit gemacht werden für ein neues Medienzeitalter. Ob das alles dann tatsächlich so kommt, ist mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen noch offen. Klar ist jedoch, häufig fehlen vor allem die entsprechend geschulten Lehrkräfte. Denn Medienpädagogik ist als Ausbildungsbaustein im Studium noch immer nicht vorgesehen. Ines Bott hat sich in Norddeutschland umgehört.
Ja, also in den Ferien ist eigentlich durchgehend, aber es fängt halt auch morgens an, so mit guten Morgen und so.
Sagt die 12-jährige Hanna aus Hamburg. Im Sekundentakt bimmelt ihr Smartphone bei jeder neuen WhatsApp-Nachricht. Digitale Medien wie Handys und Tablets nehmen einen großen Platz im Leben der Schülerin ein. Sie geht mit ihrer gleichaltrigen Freundin Emmy in die 7. Klasse der Gelehrtenschule des Joanneums in Hamburg. Worauf sie beim Chatten und im Internet achten müssen, haben sie bereits im Unterricht gelernt. Präsentationsprogramme wie PowerPoint nutzen die Gymnasiastinnen regelmäßig für Referate und auch ein Spiel haben sie schon mal selbst programmiert. Anders als viele andere Schulen in Deutschland haben am Johanneum alle Klassenzimmer Smartboards. Das sind interaktive Tafeln mit Beamer und angeschlossenem Computer. Zum Einsatz komme das Smartboard aber fast nie, sagen Emmy und Hanna.
Wenn man schon sozusagen die Ausrüstung hat, dann sollte man die, finde ich, schon nutzen.
Oft da haben die Lehrer so eine Ausrede, das dauert zu lange, um es hochzufahren. Ja, ich glaube, unsere Klassenlehrerin, die hat, glaube ich, nicht so viel Lust, den Unterricht so zu gestalten mit Smartboard, weil das halt auch aufwendiger ist, das zu machen.
Für die Hamburger Schulleiterin ist das kein Widerspruch. Das Kollegium sei offen für digitale Medien, der Umgang damit im Unterricht selbstverständlich. Allerdings würden nicht alle Kollegen die digitalen Medien gleich häufig nutzen, erklärt Inken Hose.
Es ist immer abhängig davon, was passt zu dem Lehrer, was passt zur Lerngruppe, was passt zu dem Fach. Also es ist kein Selbstzweck, sondern es wird genutzt im Sinne eines förderlichen Lernens. Und ich glaube, dass die Schüler einfach dadurch, dass sie eine Mischung von Kolleginnen und Kollegen im Laufe ihres Unterrichts erleben, hier in den 8 Jahren an der Schule, sind sie nachher gut ausgestattet. Und es muss auch Phasen geben, in denen kein digitales Medium eingesetzt wird.
Eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung belegt, nur jede 4. Lehrkraft in Deutschland glaubt an den Nutzen digitaler Medien im Unterricht und nur jede 7. setzt sie auch ein. Wie viel digitale Bildung Schülerinnen und Schüler erhalten, hängt laut Studie letztlich von der Einstellung des Lehrers ab. Das aber dürfe in Zeiten wie diesen nicht sein, sagt Professor Christian Filk von der Europa-Universität Flensburg. Er fordert deshalb eine konsequente medienpädagogische Aus- und Fortbildung vom Lehramtsstudium über das Referendariat bis ins spätere Berufsleben.
Und das heißt, es muss eine Durchgängigkeit auf allen 3 Ebenen gehen. Ja? Und es muss wirklich in dem konkreten Feld des Lernens, am besten eigentlich im Unterricht selber, dass man Lehrerinnen und Lehrer im wahrsten Sinne des Wortes bei der Hand nimmt und ihnen zeigt, welche Möglichkeiten bestehen.
In seinen Seminaren stößt Christian Filk bei vielen Lehramtsstudierenden immer wieder auf große Vorbehalte gegen den Einsatz von digitalen Medien. Häufig sei große Überzeugungsarbeit notwendig. Er setzt dann auf eine persönliche Konfrontation.
Da muss ich anfangen, den Lehrerinnen und Lehrern, den Angehenden, den Spiegel vorzuhalten. Wie hältst du es denn selber? Und eben darum, dass ich darüber Verantwortung übernehme, kommt häufig ein Denkprozess in Gang. Denn ich muss an dieser Haltung arbeiten. Ich muss Haltung einnehmen, um Orientierung stiften zu können.
Die Europa-Universität Flensburg in Schleswig-Holstein ist die einzige Hochschule in Norddeutschland mit einem verpflichtenden Medienmodul. In Niedersachsen sollen sich die Lehramtsstudierenden im Referendariat mit dem Thema Medien beschäftigen. Ähnliches gilt für Mecklenburg-Vorpommern. Die Universität Hamburg bietet medienpädagogische Seminare an. Etwa ein Drittel der Lehramtsstudierenden ist später entsprechend ausgebildet. Im Vorbereitungsdienst und auch in der Fortbildung gibt es Medienbildungsangebote. Diese Seminare sind allerdings freiwillig. Das sei ein Wunderpunkt, sagt Ingo Kriebisch vom Landesinstitut Lehrerbildung und Schulentwicklung in Hamburg.
Man könnte letztendlich auch gänzlich sich rein in seinem Fach in, sage ich mal, analogen Unterrichtsszenarien fortbilden oder auch in überfachlichen Dingen natürlich, die auch wichtig sind. Aber man kann das Thema, wenn man möchte, wenn es nicht von der Schule gesetzt wird, und da sind wir dann vielleicht auch gleich bei der Verantwortung, die Schulleitungen haben in diesem Kontext, kann man das als Einzellehrkraft durchaus umschiffen noch, ja.
Bisher hat die Kultusministerkonferenz darauf verzichtet, Medienkompetenz zum verpflichtenden Bestandteil der Lehrerausbildung zu machen. Daran allein würde auch der Digitalpakt nichts ändern, wenn er denn kommt. Die Bundesländer müssten das Geld vor allem in die Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte investieren, damit sie den Kindern und Jugendlichen einen kritischen und sicheren Umgang mit digitalen Medien beibringen können. Allein eine bessere technische Ausstattung der Schulen ohne entsprechende Konzepte wird nichts bringen.
Ines Bott berichtete. Ein kritischer und sicherer Umgang mit digitalen Medien, ein ganz wesentlicher Bestandteil für die gesellschaftliche Teilhabe an Demokratie. Das Bildungsprogramm Dialog macht Schule will dazu beitragen, vor allem in den sogenannten Brennpunktschulen, also Schulen in sozial schwachen Gebieten mit oft bildungsfernen Schülern und extrem hohem Migrationsanteil. Seit 4 Jahren bemüht sich die Initiative, besonders die Jugendlichen zu erreichen, die sonst oft abgehängt sind von politischer Bildung. Dazu werden sogenannte Dialogmoderatoren ausgebildet und in die Schulen geschickt, unter der Schirmherrschaft von Integrationsministerin Aydan Özus. Ich habe vor der Sendung mit Siamak Ahmadi gesprochen, einem der beiden Gründer von Dialog macht Schule. Auch darüber, dass das Internet neben vielfältigen Bildungsmöglichkeiten den Dialog zwischen gesellschaftlichen Gruppen wiederum erschweren kann. Sind soziale Netzwerke, geschlossene Informationsräume und Fake News ein Dreh- und Angelpunkt bei der politischen Bildung?
Genau, richtig. Ich meine, früher haben wir vielleicht 3, 4, 5 Kanäle gehabt, in denen wir unsere Informationen bekommen haben. Und man hatte eine ähnliche Bedeutungsebene, über die man sich noch irgendwie unterhalten und streiten konnte. Mit den digitalen Medien, die auch Jugendliche immer verstärkt nutzen, sie gucken halt weniger Nachrichten, jedenfalls vor allem die Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, die aus eher sozial benachteiligten Familien kommen, sondern die haben verschiedene Kanäle, wo sie in sogenannten Echokammern immer wieder ihre Meinung bestätigt bekommen. Mediennutzung wird zu einem Raum der Selbstbestätigung in vielen Punkten. Und wenn zum Beispiel Jugendliche als unpolitisch betrachtet werden, wenn sie Verschwörungstheorien hinterherlaufen, sehen wir das als eine Art Bedürfnis, die Welt um sich herum zu verstehen. Aber verstärkt werden sie natürlich auch dadurch, dass wir jetzt immer mehr digitale Räume haben, in denen die Jugendlichen ihre Informationen bekommen und nicht mehr wirklich hinterfragt wird, nicht nur von den Jugendlichen, aber es gibt auch wenig Bildungsangebote in dem Zusammenhang, was denn eigentlich legitimes oder legitimes Wissen ist und wie es sich unterscheidet zwischen Glauben und Meinen.
Können Sie uns da ein Beispiel nennen und auch gleich vielleicht mit an die Hand geben, wie Sie damit umgehen, wenn Sie in den Schulen arbeiten?
Ja, also von Verschwörungstheorien kann man sich auspicken, welche man möchte. Es gibt die Verschwörungstheorie, dass die IS von den Amerikanern zusammen mit den Israelis gegründet wurde geradezu, um den Nahen Osten instabil zu halten. Es sind auf komplexe Fragen, auf, ich sag mal, auch ungeheuerliche Geschehnisse, werden simple Antworten gesucht. Und für uns ist es sehr wichtig, einen partizipativen Umgang zu suchen. Und da versuchen wir, Jugendliche zu animieren, in den Dialoggruppen, in denen wir arbeiten, sich selbst einfach mal Verschwörungstheorien auszudenken und zu gucken, wie einfach das ist, Menschen zu finden, die diesen Falschaussagen auch hinterherlaufen. Und durch diesen partizipativen Umgang, durch das selber machen, durch das selber erfahren, merken die Schülerinnen und Schüler, dass man Blogartikeln oder News, die man auf Facebook sich kurz angeschaut hat mit den jeweiligen Überschriften, nicht so einfach glauben kann.
Nun ist ja das Phänomen der Vielzahl der Kanäle kein neues, kein ganz neues zumindest. Und auch Verschwörungstheorien zum Beispiel gab es nach 9/11 ziemlich viel und das ist ja auch einige Jahre her. Ist da zu wenig passiert in den Schulen? Wird das zu wenig aufgefangen im Unterricht Ihrer Meinung nach oder ist die Aufgabe einfach zu groß?
Es ist eine große Aufgabe, denke ich schon. Auf der anderen Seite denke ich, dass die politische Bildung in Deutschland, obwohl sie, ich sag mal, von der Verfassung her eine sehr große Bedeutung hat, dennoch in der Praxis doch sehr randständig behandelt wird. Die meiste Zeit und den meisten Raum in der Schule wird genutzt für die Fächer Mathematik, Deutsch, also auch naturwissenschaftliche Fächer. Und der politischen Bildung bleibt häufig nicht viel Raum und es wird häufig beschwichtigt und gesagt, ja, es ist eine Querschnittsaufgabe, die politische Bildung. Das heißt, in jedem Fach sollte die Lehrkraft die Kompetenz, die Fähigkeit haben, menschenfeindliche Theorien oder in dem Fall aber auch vielleicht mit Verschwörungstheorien sich auseinandersetzen zu können. Diese Kompetenzen sind aber schlicht so aus unserer Erfahrung her nicht da und wir spüren eine gewisse Überforderung vieler Lehrkräfte. Auf der einen Seite wirklich auch Stoff zu vermitteln und auf der anderen Seite sich auch mit Themen zu befassen, mit dem Thema Populismus, sich auseinanderzusetzen und auch mit menschenfeindlichen Aussagen umzugehen. Ich denke, da ist sehr viel Unterstützung nötig, zum einen auch von Externen. Auf der anderen Seite aber auch sollten Lehrkräfte, also in der Lehrkräfteausbildung, sollten die Themen der politischen Bildung und der Demokratiebildung viel mehr Raum finden, weil das ja eine Aufgabe ist und das sehen wir in den Zeiten, in denen wir leben, in denen, ich sag mal, die liberale Demokratie paradoxerweise als eine progressive Idee jetzt eher in eine Verteidigungsposition immer mehr kommt.
Es wird ja auch immer mal wieder der Ruf nach einem Fach Medienkunde laut. Wäre das eine Lösung aus Ihrer Sicht?
Ich sehe Medienkunde oder Medienpädagogik auch als Teil mittlerweile der politischen Bildung. Also die Fähigkeit zu haben, sich kritisch mit Informationen auseinanderzusetzen, wie ich davor auch beschrieben habe, zu unterscheiden zwischen diesen drei Kategorien Wissen, Meinen, Glauben, sei es im Fach Medienpädagogik oder übergreifend in einem Fach der politischen Bildung.
Wenn Sie nun Dialogmoderatoren in die Schulen entsenden, wie genau läuft das ab? Welchen Umfang hat der Unterricht und was wird über dieses eine Beispiel, das Sie genannt haben, hinaus gemacht?
Dialog macht Schule ist ein Demokratiebildungsprogramm, das Studierende aus den diversesten Fächern zu Demokratiepädagogen qualifiziert. Wir nennen sie Dialogmoderatoren. Diese Dialogmoderatoren entsenden wir an diese Schulen, wo sie, und das ist eines der innovativen Elemente, langfristig ergänzend zum verpflichtenden Unterricht versuchen, in erster Linie über 2 Jahre eine Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern aufzubauen, ihre Themen zu erkunden. Alltagsthemen können das sein, wie zum Beispiel Fußball, wie zum Beispiel Filme wie Twilight. Und sie dann zu übersetzen auf eine gesellschaftspolitische Ebene. Also das Thema Fußball wird dann zum Beispiel übersetzt zum Thema Regeln oder Multikulturalismus beim Fußball. Oder zum Beispiel Twilight wurde bei einer Dialoggruppe das Thema Traummann, Traumfrau. Und aus Traummann, Traumfrau wurde dann das Thema Geschlechtergerechtigkeit oder Geschlechteridentitäten. Das heißt, da werden Zugänge gesucht, Alltagsthemen zu übersetzen und dann zu vertiefen in Projektarbeit, um die politische Handlungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Dann können ganz schnell Kampagnen entstehen, Antirassismus-Kampagnen zum Beispiel in der Schule. Oder eine Dialoggruppe hat sich mit dem Thema, wie Muslime in Deutschland dargestellt werden oder Gerechtigkeit allgemein in Deutschland mit Videoclips beschäftigt und das sozusagen dann auch in der Schule öffentlich gemacht.
Wenn Sie da auf die Schüler treffen, was erleben Sie? Wie interessiert sind die an politischer Bildung, wenn es einmal ihre Alltagsebene verlassen hat?
Ja, das kommt immer auf das Thema drauf an, würde ich sagen. Aus meiner Sicht interessieren sich Jugendliche sehr, was aktuell abläuft. Das bekommen sie schon mit. Sie können diese Dinge, diese Elemente häufig nicht in Zusammenhang setzen. Natürlich wenn es um, ich sag mal, institutionalisierte Politik geht, sagen viele Schülerinnen und Schüler, ja, die interessieren sich ja erstens gar nicht für uns und wir interessieren uns auch gar nicht für sie. Also das hat mit uns doch gar nichts zu tun. Und da ist natürlich die Aufgabe des Dialogmoderators aufzuzeigen, dass die Politik doch ihren Alltag sehr stark bestimmt, bis hin zu einer Vermittlung von einem Demokratieverständnis. Es geht um den Schutz von Individualrechten, um normative Rechte, um Grundrechte und Menschenrechte. Und das den Schülerinnen und Schülern bewusst zu machen, dass der Schutz dieser Rechte auch unmittelbar damit zu tun hat, wie sie ihr Leben dann gestalten können, das ist einer unserer Hauptaufträge, wenn es darum geht, demokratisches Bewusstsein auszubilden.
Siamak Ahmadi, einer der beiden Gründer der Initiative Dialog macht Schule. In Norddeutschland läuft das Bildungsprogramm mittlerweile in Hamburg, Hannover und Wolfsburg. Demokratisches Bewusstsein ausbilden. Viele Bildungs- und Erziehungswissenschaftler gehen mittlerweile davon aus, dass man schon die Allerkleinsten für die Idee der Demokratie begeistern kann. So hat das Institut für Partizipation und Bildung in Kiel ein Konzept entwickelt, das in den Kindertagesstätten der Arbeiterwohlfahrt in Schleswig-Holstein umgesetzt wurde. Es sieht vor, dass Kinder viel stärker als bisher den Kita-Alltag mitbestimmen können. Gerade hat die AWO dafür einen internationalen Preis gewonnen, für eines der 100 am meisten inspirierenden und innovativen Erziehungsprojekte weltweit. Thomas Sambol hat eine solche Kinderstube der Demokratie besucht.
Schiebetür auf, Schiebetür zu und zwischendurch hört man hinter der Tür im Nebenraum ein geheimnisvolles, kurzes Klacken. Was ist da los bei den Schulis in der Kita Lüdelüt in Wentorf bei Hamburg? Die Schulis, das sind die großen Kita-Kinder, die 5- bis 6-Jährigen, die nächstes Jahr zur Schule kommen. Und die üben gerade wieder Demokratie. Genauer gesagt, eine demokratische Abstimmung. Oder noch genauer, eine geheime demokratische Abstimmung. Das haben die 11 Kinder der Schulis-Gruppe ausdrücklich so gewollt. Es geht um das Ziel für den nächsten Ausflug. 4 Vorschläge gab es, 2 davon haben es in die Endauswahl geschafft.
Der Hafen und das Planetarium.
2 Top-Ziele, eine schwierige Entscheidung. Und damit sich keiner beeinflussen lässt, wird geheim gewählt. Im Nebenraum, hinter der dicken weißen Schiebetür, die Marvin, der hier sein freiwilliges soziales Jahr macht, immer auf und zu machen muss, wenn das nächste Kind an der Reihe ist. Abgestimmt wird per Kastanie, die entweder in den Hafen oder den Planetarium-Eimer geworfen werden muss, die beide nebenan auf dem Tisch stehen. Die anderen Kinder sitzen derweil im Halbkreis um ihre Erzieherin Tanja Wiedenroth herum und warten darauf, selber dran zu kommen. Vor ihnen auf dem Boden liegen große Bilder mit verschiedenen Motiven vom Hafen und vom Planetarium. Ausführlich haben die Schulis vor der Wahl nochmal darüber gesprochen, was die beiden Ziele so spannend macht. Das Planetarium.
Man legt sich dann so hin, dass man den Kopf so nach oben macht.
Und den Hamburger Hafen.
Man kann mit dem Boot fahren und die Schiffe zugucken.
Rund 100 Kinder besuchen die Kita Lüdelüt. Die jüngsten sind ein Jahr alt. Es gibt 3 Krippengruppen für die unter 3-Jährigen und 4 Elementargruppen für die Älteren. Schon die Kleinsten dürfen bei vielen Dingen mitentscheiden, erklärt die stellvertretende Leiterin Ina Silvester.
Wer sie wickelt, wann sie gewickelt werden. Manchmal gibt es Situationen, wo die Kinder nicht in dieser Situation einfach hochgenommen und gewickelt werden wollen, sondern noch was fertig spielen wollen. Es gibt die Möglichkeit, dass sie entscheiden, wie viel sie essen, wie sie essen, ob mit Löffel, mit Hand, mit Gabel, aus welchem Gefäß sie trinken wollen, was sie trinken wollen. Dann zum Beispiel Morgenkreis suchen die Kinder sich aus einer Dose Lieder raus, die sie singen wollen. Das sind Gegenstände. Also ein Stoffsonne ist ein Lied mit einer Sonne. Und das können die Kinder schon recht früh selber entscheiden. Das machen schon die Einjährigen gut. Da fängt das an.
Die Schulis dürfen natürlich noch ganz andere Sachen entscheiden. Ob sie zum Beispiel eine Jacke anziehen wollen, wenn sie draußen spielen. Oder auch,
was wir spielen dürfen. Wir dürfen bestimmt, wann wir barfuß gehen dürfen. Dann können wir entscheiden, ob wir nämlich schlafen wollen oder nur kuscheln wollen. Oder ob wir raus dürfen oder schlafen.
Aber Demokratie und Mitbestimmung, das ist nicht immer ganz so einfach. Erzieher und Eltern müssen ein Gespür dafür bekommen, wann es richtig ist, tolerant zu sein und wann es wichtig ist, Grenzen zu setzen. Demokratieerziehung beginnt also bei den Erwachsenen. Und natürlich wäre es viel einfacher und bequemer, wenn die Erwachsenen sagen, wo es lang geht. Aber so leicht will es sich Erzieherin Tanja Wiedenroth nicht machen.
Nee, ganz klar nein, weil die Kinder können sich viel freier entfalten. Und nicht jedes meiner 23 Kinder kommt zu mir und sagt, was muss ich anziehen? Muss ich Gummistiefel anziehen? Muss ich eine Jacke anziehen? Und dann sagt man, wie siehst du denn das? Was glaubst du, wie warm oder kalt es draußen ist? Und die Kinder werden viel selbstständiger oder hören auch viel mehr in sich rein, okay, ist mir jetzt kalt oder warm? Und deswegen lassen wir viel mehr die Kinder entscheiden. Und es ist eher so eine Bereicherung, weil die Kinder mit viel mehr Energie bei der Sache sind.
Ihre Kollegin Ina Silvester betont, wie wichtig dabei auch die Elternarbeit ist.
Wenn die Kinder entscheiden können bei bestimmtem Wetter, ob sie Gummistiefel tragen oder nicht, ist das für die Eltern nicht oft das, was sie gut finden. Also da muss jeder ein bisschen daran arbeiten. Also das ist für alle ein Lernprozess und man lernt damit reinzuwachsen und den Kindern auch zu vertrauen.
Und Michael Selk, Geschäftsführer der AWO Schleswig-Holstein, ergänzt.
Ich glaube, wir haben manchmal zu wenig Respekt vor dem demokratischen System, in dem wir leben und dass er so viel Gutes für die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland gebracht hat. Und dieser Respekt vor diesem demokratischen System, ich glaube, da muss auch in der Kindertageseinrichtung neu gelebt werden. Also wir wollen als AWO an der Stelle dann auch so ein bisschen die Wiege der Demokratie sein.
In der Wiege der Demokratie bei den Lüdenlüt in Wentorf sitzt Jacqueline Harms im Gruppenraum ihrer Tochter Melissa. Sie gewöhnt die Zweijährige gerade ein. Ihr Sohn Lennart ist schon länger in der Kita. Was denkt sie über dieses ganz besondere Konzept, das die Kinder eher unterstützen soll, statt ihnen Vorschriften zu machen? Steht sie voll dahinter?
Zu 80%. Ich glaube, als Eltern sieht man das immer ein bisschen zwiegespalten. Einerseits ist es schön, dass die Kinder mitentscheiden dürfen und das nicht über ihren Kopf hinweg entschieden werden darf. Schwierig ist halt immer zu gucken, an welchem Punkt vielleicht doch mal eingeschritten werden sollte und aus Erzieher-Sicht vielleicht gesagt werden sollte, okay, bis hier und weiter geht's nicht.
Schwierig findet sie zum Beispiel, dass jedes Kind selbst entscheiden darf, wann es frühstückt. Und?
Wenn sie in die Schule kommen, dass sie dann erstmal sehen, dass es eben auch anders funktionieren muss. Also ich glaube nicht, dass sie in der Schule die Freiheit haben zu sagen, ich habe jetzt keine Lust, meine Hausaufgaben zu machen oder mitzumachen, sondern da müssen sie ran. Also ich denke schon, das wird eine Umstellung für die Kinder.
Erzieherin Ina Silvester ist dagegen fest davon überzeugt, dass die Kinder von der Demokratie-Kita profitieren werden, auch später in der Schule. Und ganz wichtig, natürlich gibt es auch bei diesem Konzept Regeln, die ohne Wenn und Aber eingehalten werden müssen.
Die sind nicht verhandelbar mit den Kindern. Wenn zum Beispiel eine Gefährdung ist oder so, also nicht über den Zaun klettern zum Beispiel oder weglaufen oder Gesundheitsgefährdung vorliegt. Der respektvolle Umgang miteinander und der gewaltfreie, der ist hier festgelegt, der darf nicht verhandelt werden.
Bei den Schulis ist die geheime Wahl inzwischen zu Ende. Es war eine spannende Entscheidung. 5 Kastanienstimmen gab es fürs Planetarium. Und?
4, 5, 6. Oh. Und das hat gewonnen.
Was hat gewonnen?
Hafen.
Genau, der Hafen.
Marlon ist ein bisschen gefrustet. Er hätte lieber Sterne geguckt. Aber so ist Demokratie. Und vielleicht hat er ja bei der nächsten Abstimmung mehr Erfolg. Dann geht's um die Lieder für den Laternenumzug.
Ein Bericht von Thomas Sambol. Und wir bleiben noch einmal im Kindergarten. Ein massiver Fachkräftemangel droht den Kitas in Deutschland bis zum Jahr 2025. Das geht aus den Daten des Fachkräftebarometers Frühe Bildung hervor, die das Deutsche Jugendinstitut in München ausgewertet hat. Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen gerade für unter Dreijährige ist weiter hoch. Und wo Erzieher und Erzieherinnen in den Ruhestand gehen, rücken nicht immer ausreichend junge Fachkräfte nach. Quereinsteiger werden also dringend gesucht. In Mecklenburg-Vorpommern hat die Landesregierung deshalb im Sommer in aller Eile eine neue Erzieherausbildung installiert, die auf 3 Jahre verkürzt ist und sich am System der dualen Ausbildung orientiert. Knapp 100 Erzieherschüler haben damit jetzt begonnen. Zunächst in der Praxis, bei den Kindern. Birgit Schröter hat sich das in Schwerin angesehen.
Was habt ihr hier eigentlich gemalt? Warst du da dabei?
Ja.
Ja, was habt ihr da gemalt?
Einen Apfel
habt ihr gemalt. Schmecken gut und sind gesund.
Christine Krüger sitzt mit Sophie vor Kinderbildern, die an die Wand gepinnt sind. Kreuz und quer die Striche, kunterbunt die Farben. Aber ihren Apfel erkennt Sophie gleich wieder. Christine Krüger begleitet die Dreijährigen in dieser Schweriner Kita seit dem Sommer als Auszubildende. Die 37-Jährige hat Kommunikations- und Mediendesign studiert und ist selbst Mutter 3er Kinder. Seither hat sie der Wunsch nicht mehr losgelassen, sich um Kinder auch beruflich zu kümmern.
Kinder sind irgendwie für mich auch viel Glück und Freude. Also es macht mir ganz viel Spaß. Es erfüllt mich einfach mehr als der gestalterische Beruf. Und das habe ich eigentlich erst auch herausgefunden mit meinen drei Kindern, also durch Selbstmutterwerden.
Christine Krüger gehört zum ersten Jahrgang Auszubildende, die in 3 Jahren staatlich anerkannte Erzieherinnen werden sollen. Zum ersten Mal wird der Erzieherberuf in Mecklenburg-Vorpommern damit wie eine duale Ausbildung angeboten, im ständigen Wechsel von Berufsfachschule und Praxiskita. Bisher lernten Erzieherschüler überwiegend an ihrer Fachschule, ergänzt durch einige Praktika. Die Verkürzung der Ausbildung hat ihren Preis. Diese Erzieherinnen werden nur für Kinder in Krippe, Kita und Hort ausgebildet. Mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen dürfen sie später nicht arbeiten. Der Zusatz für 0- bis 10-Jährige gehört fest zu ihrem Abschluss. Ob sie damit später das gleiche Geld verdienen wie ihre Erzieherkollegen mit der klassischen Ausbildung, vermag heute noch niemand zu sagen. Zunächst einmal musste für diese neuen Kita-Fachkräfte das zuständige Landesgesetz zur Kindertagesförderung in Mecklenburg-Vorpommern geändert werden. Begleitet wurde das von heftigen Debatten zwischen Politik, Kita-Trägern und Gewerkschaften. Jens Mahler ist Fachbereichsleiter für Bildung bei Verdi Nord. Er hält die Einschränkung bis heute für bedenklich.
Die Entwicklung von Berufsbildern ist eine hochkomplexe Sache. Und wenn man das zerstückelt, dann wird natürlich auch bei späteren Eingruppierungen nicht so viel Geld zu verdienen sein. Und die meisten Bundesländer haben immer noch als Einstellungskriterium staatlich anerkannte Erzieher 0 bis 27. Das kann aber doch nicht sein, dass man die Menschen hier in Mecklenburg-Vorpommern festhält.
Vorerst ist das so. Bildungsministerin Birgit Hesse will sich für eine bundesweite Anerkennung des Abschlusses einsetzen. Entscheiden muss das die Kultusministerkonferenz. Christine Krüger sorgt sich darum noch nicht. Sie will mit ihrer Familie im Land bleiben und für sie kam diese Ausbildung genau zur rechten Zeit.
Für mich muss diese Spanne nicht größer sein. 3- bis 6-, 7-Jährige, vielleicht auch gerne den Hort. Kinder an der Krippe hat man auch mit dabei. Und von daher ist es eigentlich wie zugeschnitten auf das, was ich gerne lernen möchte. Das heißt, die Kinder zwischen 0 und 10 und da geballte Ladung Information und Wissen passt.
Es passt für Christine Krüger auch, weil dieser Weg zum Erzieher vergütet wird. Zwischen 800 und 900 Euro gibt es monatlich im ersten Lehrjahr. Gut 1.000 Euro sind es bei manchen Trägern im dritten. Die Hoffnung ist, damit auch Quereinsteiger und vor allem mehr Männer in das Berufsfeld zu holen. Diese Ausbildungsvergütung müssen die Kita-Träger allerdings selbst aufbringen. Dafür dürfen sie ihre Auszubildenden teilweise in den Personalschlüssel der Kita einrechnen. Dieses Verfahren war im Vorfeld hoch umstritten, ebenso die Rolle der Mentoren in den Praxiskitas. Christine Krüger hat dafür Katrin Küchmeister an ihrer Seite. Sie ist seit 33 Jahren Erzieherin und hat bisher auch die Erzieherschüler durch die Praktika begleitet. Auszubildende hat sie allerdings noch nie betreut. Dafür muss sie sich nun auf ihre Erfahrung verlassen.
Naja, sie lernen halt fantasievoll zu spielen mit den Kindern. Das ist total wichtig, das Spiel, weil die Kinder da ganz viel draus mitnehmen. Ja, und ansonsten gibt man ihr wirklich viele praktische Tipps, wie sie mit Verhaltenssituationen umgehen kann. Also ich mache es so, wie ich es bei anderen Praktikanten halt auch mache. Wenn sie eine Aufgabe bekommt, wird sie die durchführen, wir reflektieren danach.
Das meiste davon findet im Alltag statt, inmitten von 15 Kindern. Denn die neue Ausbildungsform sieht für Mentoren keine Anrechnungsstunden vor. Damit findet Ausbildung einmal mehr auf dem Rücken der gestandenen Erzieher statt, kritisiert Daniel Tabrogge. Er ist Kita-Referent der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft im Land. Parallel dazu, glaubt er, werden die Ansprüche an Mentoren steigen.
Wir brauchen jemanden, der weiß, wie kann ich strukturierte Ausbildung machen. Die Leute brauchen dann natürlich Handwerkszeug an die Hand. Die müssen von der Schule die Informationen bekommen, was muss ich in welchem Ausbildungsabschnitt gemeinsam beraten. Und das ist natürlich überhaupt noch nicht erfolgt.
Zumindest hat es sich noch nicht bei allen Trägern herumgesprochen. Mittlerweile gibt es aber eine spezielle Fortbildung für die Mentoren der neuen Erzieherschüler. 80 Stunden in den kommenden 3 Jahren. Die Module wurden genau auf den Lernstoff an den Berufsfachschulen abgestimmt, heißt es aus dem Sozialministerium. Der erste Kurs startet Ende November. Etwas früher schon beginnt der Unterricht für Christine Krüger an ihrer Schweriner Berufsfachschule. Nochmal die Schulbank drücken, wird ihr nicht leicht fallen. Aber sie weiß, dass es noch viel zu lernen gibt.
Es geht wirklich von der Körperpflege über Gesundheitserziehung, gute Ernährung, Physik, Chemie, Experimente. Es geht um Gefühle, es geht um ganz viel auch das Soziale miteinander. Wie gehe ich mit Konflikten um? Also man lernt und kann lehren in diesem Beruf, das ist schön. Die Eltern geben uns ihr Liebstes und wir tragen die Verantwortung für einen großen Teil des Tages.
Birgit Schröter berichtete. Und damit geht die Sendung für heute zu Ende. Und den nächsten Bildungsreport gibt es dann in 4 Wochen, am 25. November um 19.20 Uhr. Am Mikrofon verabschiedet sich Corinna Hennig.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.